Wir sind jetzt gleich drauf. 3, 2, 1. Und damit
herzlich willkommen.
Sind wir hoffentlich live.
Die Streamhörer sind wahrscheinlich schon alle da. Wir haben es ja vorangekündigt.
Willkommen zur 485. Folge des Sneakpods. Wir sind zurück in New York und besprechen dort für euch den Film Broken City. Mit mir hier die Funky Bunch, das ist Robert Krüger.
Howdy. Das macht dich zu Mark Wahlberg, dem Ex-Cop.
Ja, war.
Stefan Giesbert.
Ja. Doch nicht als Bürgermeister vorgestellt.
Ich komme damit klar, auch wenn ich gerne Bürgermeister gewesen wäre. Ich muss dich trotzdem fragen, Broken City, worum ging's?
Broken City. Broken City ist ein Thriller aus dem Jahre 2013. Genau. Wir waren, wie jetzt schon in letzter Zeit, leider nicht in der Sneak, aber ich habe wieder Amazon Sneak gespielt. Das heißt, ich habe den Film auf Amazon geschaut und jemand hat die Nummer 2 gesagt und die Nummer 2 war Broken City. Jedenfalls in meiner Auflistung, weil die ist, glaube ich, für jeden irgendwie anders. Es geht um den Polizisten, anfangs ist er noch Polizisten, Billy Taggart, gespielt von Mark Wahlberg, der für Mordes angeklagt wird, weil er im Dienst einen erschossen hat und dann freigesprochen wird wegen Selbstverteidigung. Der wird danach, das ist ein bisschen unklar am Anfang, vom Polizeichef und vom Bürgermeister aber gezwungen, seinen Dienst bei der Polizei zu quittieren. So nach dem Motto, okay, das ist jetzt ein Freispruch, aber du kannst auch nicht mehr als Polizei dabei arbeiten. Dann
sowas führt doch normalerweise direkt vors Arbeitsgericht, oder?
Ja, es ist ja kein Rausschmiss.
Ja, doch, also vor Gericht schon.
Ja, die Alternative.
Egal, halt, erzähl weiter.
Die Alternative ist halt, das kommt relativ deutlich durch, wenn du jetzt nicht gehst, dann wird dieser Fall wieder aufgerollt.
Ah, okay.
Und das möchte man ja dann nicht. Da macht der Film einen Zeitsprung, wir sind 7 Jahre später. Taggart ist jetzt Privatdetektiv und ist irgendwie dauerinsolvent oder ist kurz vor der Insolvenz so. Es geht ihm nicht gut. Und dann kriegt er einen Anruf vom Bürgermeister. Man sieht ihn auch so beim Ausführen von einem Auftrag. Er kommt dann in seine Kanzlei zurück. Das ist so ein bisschen auf dieses Film Noir gemacht. Ohne dass das total negativ dieses ganze Noir hat. Aber so dieses Büro, die Sekretärin, die Dialoge, fühlte sich sehr nach Film Noir an, was irgendwie charmant war. Nicht richtig in den Film reingepasst hat, aber ich mochte es an der Stelle. Ich mag ja Film Noir recht gern. Jedenfalls erhält er dann vom Bürgermeister, den er ja schon kennt, gespielt von Russell Crowe, einen Auftrag. Er soll herausfinden, mit wem die Frau von dem Bürgermeister eine Affäre hat. Die Frau vom Bürgermeister wird gespielt von Catherine Zeta-Jones. Und jetzt versucht er das rauszufinden und gerät dabei in so ein bisschen er versucht es erstmal rauszufinden, er findet es auch raus, dass sie da mit jemandem was hat, er übergibt die Fotos dem Bürgermeister und die Person, das Problem ist der Wahlkampfleiter seines Rivalen zur Bürgermeisterwahl und der trifft sich halt mit seiner Frau. Und von da aus geht's dann immer weiter, immer schneller in, ja, einen Hinterhalt. Was ist denn ein anderes Wort für Hinterhalt? Also, es geht alles nicht mehr richtig mit rechten Dingen zu. Und Mark Wahlberg ist da gerade sehr ungünstig zwischendrin. Wir sehen einen spannenden Thriller, der leider zwischendrin so ein paar unnütze Längen hat, wenn es um die Beziehung von Wahlberg zu seiner Frau geht, die für mein Gefühl fast nichts mit dem Film zu tun haben. Natürlich gibt es so ein paar Punkte, wo es sich immer wieder aneckt, wo man Überschneidungen hat, wo seine Frau auch mal auftaucht, aber für diesen Kriminalfall, für dieses Thema mit dem Bürgermeister ist sie fast irrelevant. Und eben das Ganze, was er da so mit ihr erlebt, das hätte man viel kürzer erklären können. Aber ja, gut. Das ist so, aber auch der einzige große Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Es gibt ein paar Sachen, die auf der Kamera und auf der Schnittseite sehr nicht schön gelöst sind. Es ist so, dass der Bürgermeister in der Situation, wo er Taggart den Auftrag gibt, läuft die Kamera die ganze Zeit um die beiden rum. Also wie so ein 360er, aber sie schneiden halt ständig und man sieht deutlich, dass die Szenen aus unterschiedlichen Versuchen genommen wurde. Da läuft dann nämlich immer ein Hund durchs Bild und der ist mal hier, mal da. Die Gläser sind voller und leerer. Gut, Gläser, das ist nicht so schlimm, aber dieser Hund, der dann da ist, dann ist er wieder weg, dann ist er wieder woanders. Dann sitzen die Leute anders im Stuhl und sie reden aber die ganze Zeit. Und durch die Drehung und die Schnitte springen die dauernd über die Achse. Also weißt du, kannst du dir vorstellen, die unterhalten sich und die Kamera springt dann immer auf die andere Seite und plötzlich sitzen die sich andersrum gegenüber und es passt halt überhaupt nicht. Das ist echt sehr, sehr schade.
Das heißt also, so ein paar Logikgeschichten, ein paar filmische Probleme, und das ist so schlimm, dass es einen komplett rausreißt oder die Story auch noch Löcher oder?
Also an der Stelle ist es mir sehr aufgefallen, so, wow, was war das denn? Beim Rest vom Film war die Kameraarbeit unauffällig, möchte ich sagen. Kameraarbeit, Edit und so. Nur die Szene wirkte halt so, als würden sie jetzt was Besonderes machen wollen. Ist auch cool, wenn es geklappt hätte. Weißt du, wenn der Achsensprung immer in der Bewegung gekommen wäre oder so, dann geht's. Oder wenn der Achsensprung einfach an einer wichtigen Stelle gekommen ist. Wir hatten das doch, oder hatten wir beide das mal bei irgendeinem, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo wir das analysiert haben, wo es auch einen Achsensprung gab, also wo die Kamera über die Sprechachse gehüpft ist und dann ist was Entscheidendes in dieser Szene passiert. Und das war einfach so gut, so toll filmisch aufgelöst und hier gibt's halt nicht diesen Moment, wo du sagst so, okay, das ist es jetzt und dann springt die Kamera oder dann überkreuzen wir die Achse, dann geht's, passiert irgendwas, sondern nee, es war halt, ja, das war so ein bisschen schade.
Ja. Okay, aber diese eine Szene macht ja nicht den ganzen Film kaputt. Also
Nee. Der Rest vom Film hat mir sehr gut gefallen, war schön spannend. Es gab diese Längen im Thema mit seiner Frau, mit der Familie seiner Frau, das war so ein bisschen so, was soll die Szene jetzt? Also so ein paar Sachen, die sich auch später nicht mehr richtig aufgelöst haben, jedenfalls aus meiner Sicht nicht, warum diese Szenen jetzt da drin waren. Das fand ich ein bisschen schade. Aber sonst mochte ich den Film. Es gibt eine schöne Situation, der Mayer spielt mit seinem, oh, ich glaube, das ist sein Wahlkampfberater oder so, spielt Squash und dann sind sie danach irgendwie in der Umkleide und reden weiter und dann hat er so eine alte 70er-jährige DFB-Fußballjacke an. Cool. Da habe ich echt so angehalten, so, warte, ist das eine DFB-Jacke? Und dann spur zurück und da steht, kannst du sehen, liest du deutscher Fuß irgendwas in diesem hellblau und so. Das fand ich ganz schön, so, oh, eine DFB-Jacke, okay. Ja, aber sonst, New York sieht sehr schön aus, ohne jetzt so zu zeigen, so, wow, wir sind in New York und guck mal, wir sind hier und wir sind da und da haben wir nochmal die Straße abgesperrt und sonst irgendwas. Es gibt so ein paar Establishing Shots und so ein paar Szenen, die sich so sehr nach New York anfühlen, ohne eben diese berühmten Sachen zu zeigen, ohne die Sachen zu zeigen, die man eh dauernd aus Filmen kennt, sondern ja, da sind halt irgendwelche so Hinterstraßen. Natürlich gibt es das auch in anderen US-Städten, das gibt wahrscheinlich sogar in ganz vielen Städten weltweit, dass das so ähnlich aussieht. Aber für mich fühlt es sich sehr New Yorkig an. Das mochte ich. Das fand ich echt gut.
Kannst du mir erklären, warum die Hauptfigur diese dick aufgetragene Assoziation zu Beverly Hills Cop haben muss? Hat es irgendwas mit Beverly Hills Cop zu tun?
Ich kenne Beverly Hills Cop nicht.
Was, du kennst Beverly Hills Cop nicht?
Ach, Beverly Hills Cop, doch, das kenne ich. Ja. Was?
Die Hauptfigur heißt Billy Taggart.
Ja.
Und Billy Rosewood und John Sergeant John Taggart, oder hieß er John? Ich glaube ja. Sind die beiden Polizisten, die mit Eddie Murphy zusammen in L.A. da rumermitteln. Also warum heißt der Billy Taggart? Das muss doch Absicht sein.
Ich habe keine Ahnung.
Okay. Das ist so offensichtlich eine Referenz an Beverly Hills Cop, da muss man sich doch was bei gedacht haben, oder?
Vielleicht hat es der Kameramann
hat oder
der.
Einfach jemand so gewollt, okay.
Ja.
Guck gerade mal hier irgendwie Regisseur, nö, ist nicht derselbe Typ, keine Ahnung. Naja, ich dachte, vielleicht gibt's da. Ich meine, er ist ein Polizist, der irgendwie, na, auf eigene Faust, aber die Eddie Murphy-Figur ist ja nicht direkt gefeuert worden. Das wurde ja ihm ja immer nur angedroht im ersten Teil.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Nee, ich kenne den. Ich will ich jetzt gerade. Mö.
Nö. Okay, naja, egal. Beverly Hills Cop im Deutschen mit dem fantastischen Untertitel Ich löse den Fall auf jeden Fall. Das kann man nicht oft genug erwähnen, dieser Untertitel.
Das ist wirklich fassbar. Schon scheiße.
Das ist schon sehr grotesk.
Ja.
Gut, also hast du schon Punkte gegeben oder habe ich das gerade verpasst?
Ich gebe 7,5 Punkte für
das ist recht hoch, ja.
Einen ja, Crime Thriller. Ja, das ist halt so meine Art von Film, die ich eben gern schaue. Und ja.
Ja. Na gut, das war jetzt Amazon Sneak oder wo hast du den?
Genau, bei Amazon.
Bei Amazon, okay. Nee. Ja, mein Film heute ist auch von Amazon, aber vorher müssen wir natürlich die Droge der Wahl noch
ansprechen. Ich dachte schon, du hast jetzt hier schon wieder alles überfahren. Ich
wollte nur eine goldene Brücke hinmoderieren. Was hast du am Start?
Noch gar nichts, aber ich habe mir jetzt überlegt, während ich den Film noch mal kurz in meinem Gehirn habe Revue passieren lassen. Der Hauptdarsteller trinkt nämlich immer, und das tut mir eigentlich schon ein bisschen weh, irischen Whisky. Und jetzt suche ich gerade, ich habe nämlich neulich eine Flasche mitgebracht gekriegt. Aber ich finde sie nicht. Das heißt, ich trinke keinen irischen Whisky. Das ist ganz praktisch. Doch, da ist er, der Jameson. Den hat er nämlich immer getrunken. Hat natürlich die Werbung total funktioniert.
Du hast ihn ja nicht extra gekauft, du hattest ihn ja eh schon.
Ja, ich habe ihn sogar geschenkt gekriegt. Ich habe ihn nicht mal freiwillig gekauft.
Aber das ist lustig, dass du jetzt auch Whisky trinkst. Völlig unabgesprochen.
Ja, du hast mir nicht verraten, was du trinken wolltest.
Bitte?
Du hast mir nicht verraten, was du trinken wolltest.
Ja, eben. Deshalb sage ich ja, es ist unabgesprochen.
Ja.
Ich habe einen Craigenmore, einen schottischen Whisky. Oh. Da sind wir quasi, bin ich nur ein paar Seemeilen nebendran.
Mhm.
12 Jahre Single Malt aus der Speyside. Weiß ich nicht, hatte ich hinten im hinteren Bereich meiner Bar noch rumstehen. Habe ich lange nicht rausgeholt. Bringe ich jetzt mal wieder.
Okay. Ja, so. Du hast auch einen Film gesehen.
Ja, habe ich. Und zwar
auch Sneak-mäßig, also Amazon Sneak, oder hast du dich bewusst für den Film entschieden?
Naja, es war so. Im Moment experimentieren wir ein bisschen damit, unsere Tochter gelegentlich nicht nur zu Bett zu bringen und selbst daneben auch gleich mit in selbiges hineinzufallen, sondern sie hinzulegen und das Babyphone aufzustellen und zu gucken, wie lange das gut geht. Leider ist sie sehr, sehr clever. sie kann auch während sie schläft mitkriegen, und das können wohl Babys generell, ob die Mama anwesend ist oder nicht.
Mhm.
Und wenn die Mama nicht anwesend ist, dann schläft man natürlich schon auch trotzdem. Aber sobald man dann in so eine Phase kommt, wo man mal so ein bisschen zuckt und aufwacht und so ein bisschen leichteren Schlaf hat, wird sofort die Wahrnehmung aktiviert, Mama nicht da, sofort gebrüllt. Wohingegen sie weiter schlafen würde, wenn meine Freundin daneben liegen würde. Und das ist natürlich jetzt blöd, sagen wir mal, du gehst dann halt so davon aus, naja, normalerweise das nächste Mal gestillt wird die in 2,5, 3, 4 Stunden. Da müssen wir ja einen Film schaffen. Aber das so funktioniert es halt nicht. Wenn du nicht daneben liegst, dann schläft sie keine 2,5, 3 Stunden. Also haben wir gestern versucht, einen Helge Schneider-Film zu gucken. Und zwar Texas. Und wir sind exakt 15 Minuten weit gekommen. Und dann ließ sich das Kind auch nicht mehr so, also es war dann einfach nicht mehr möglich, dass meine Freundin nicht drüben bleibt und hat dann auch gesagt, vergiss es, wir gucken den irgendwann anders weiter, wenn du noch was schauen willst, schau selber irgendwas, aber ich bleibe jetzt hier im Bett.
Achso, die und, muss dann wirklich daneben liegen bleiben?
Ja, ja, klar.
Ach je, auch tagsüber?
Nee, nein, nein, aber tagsüber schlief die halt, sagen wir mal eine Stunde vielleicht oder mal 45 Minuten. Und ja, die, dann ist das ja tagsüber für so einen schnellen Schlaf, das ist ja okay, aber sie würde halt nicht ohne weiteres die Länge eines Spielfilms oder was heutzutage so gedreht wird mit 2 Stunden, 2 Stunden 20 oder so. Das Problem ist halt, okay, mal kurz Pause drücken, rübergehen, das Kind wieder beruhigen, zurückkommen, weitergucken, würde ja funktionieren. Aber wenn du das dann irgendwann im 10-Minuten-Tag machst, weil die einfach ein bisschen unruhig schläft, dann kannst du es auch irgendwann lassen.
Ja, das stimmt.
Und na gut, dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich was anderes. Texas wollte ich jetzt nicht alleine weitergucken, weil ich kenne ihn eh schon. Ich hätte ihn nochmal mitgeguckt, weil ich ihn einfach lustig finde, aber ja. Und dann stand auf meiner Liste jetzt Rogue One, den kann man ja jetzt auf iTunes gucken, aber das wäre gemein gewesen, weil den will meine Freundin auch sehen.
Mhm.
Also musste ich den auch noch aufschieben und dann bin ich irgendwie auf Amazon bei einem alten Klassiker von Guy Ritchie gelandet und zwar Snatch. Im Deutschen auch mit einem etwas bescheuerten Untertitel namens Schweine und Diamanten oder Schweine oder Diamanten oder wie heißt er auf Deutsch?
Ja, Schweine und Diamanten.
Schweine und Diamanten, ne? Ja. Ein Film aus dem Jahre 2000. Die gute alte Zeit, die Guy Ritchie Prä-Madonna-Ära, wenn ich mich recht erinnere. Wahnsinnig gut besetzt mit Leuten wie Jason Statham in der Hauptrolle, dann natürlich sehr prominent auf dem Poster und auch im Cast Brad Pitt, Benicio del Toro in einer Nebenrolle, ja, der Bösewicht, gespielt von Alan Ford, den kennt man nicht so unbedingt, wir hatten den ein paar Mal in so englischen Filmen immer mal wieder, aber fantastisch, schmierig, eklig gespielter Bösewicht. Worum geht's? Das ist wie immer ein Guy Ritchie-Film ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Also man hat so zwei Haupthandlungen. Zum einen hat der spielsüchtige Frankie Fourfinger gespielt von Benicio del Toro einen 86 Karat Diamanten geraubt, den er versucht zu, ja, also eigentlich soll er den nach Amerika bringen. Das wird aber nichts, weshalb dann sein Boss aus Amerika auch nach England kommt und nach ihm sucht und da mit rummischt, weil dieser Diamant sich dann leider auch in die falschen Hände begibt. Oder eigentlich ist er bei ihm schon in der falschen Hände, weil er hat ihn auch nur gestohlen, aber wird dann halt noch weiter gereicht. Und auf der anderen Seite haben wir Jason Statham, damals noch gar kein so berühmter Schauspieler. Es war, glaube ich, irgendwie so der zweite nennenswerte Film, in dem man ihn so sehen konnte. Vielleicht unterschlage ich jetzt auch den einen oder anderen, aber es ist keine so eine typische Jason Statham-Rolle, wie man ihn heute besetzen würde, wo viel Martial Arts-mäßig gekloppt und gehauen wird, sondern ich glaube, er haut hier in dem gesamten Film zweimal mit einem Baseballschläger zu und das beides mal in der gleichen Szene und ansonsten wird er gar nicht geprügelt. Er ist eigentlich mehr so der er redet eigentlich nur und verhandelt mit Leuten, spielt einen Boxpromoter, der ja eben für Boxkämpfe eben Leute ranschafft und da irgendwelche Deals macht und dann hier das Problem hat, er hätte gern ein größeres Büro, sein Büro ist ein Wohnwagen und er will ein größeres Büro haben, also plant er einen Wohnwagen zu kaufen von ein paar ja, Gypsies, also man würde es wohl mit Zigeuner übersetzen. Und einer von denen ist halt Brad Pitt und den will er einen Wohnwagen abkaufen, wird bei diesem Kauf leider übers Ohr gehauen Und weil er sich schon dachte, dass die nicht ganz so, also da muss man vielleicht mit ein bisschen Backup hingehen, hat er seinen Preisboxer da mitgenommen. Und der gerät dann in eine Schlägerei dort und verliert die, weshalb er dann zu seinem Kampf nicht antreten kann. Und das wiederum bringt ihn in große Probleme mit dem anderen gegnerischen Boxpromoter-Typen, der eben ein ganz mieser Gangster ist, der über Leichen geht, gespielt von Alan Ford. Bricktop heißt die Figur. Und ab da dreht der Film komplett ab. Ab da ist einfach alles durcheinander. Die Leute, die den Diamanten jagen, die Leute, die dazwischen hängen noch so ein paar Leute rum, die so Kleingangster, die irgendwas von diesem Diamanten gehört haben. Und dann mischt sich das alles mit dieser Boxpromoter-Geschichte und alle laufen immer durch alle Szenen und begegnen sich an irgendwelchen Stellen und Leute mit unterschiedlichen Vorhaben treffen aufeinander und machen in der jeweiligen anderen Geschichte irgendwas kaputt. Und es ist ein großes Durcheinander, was dann irgendwann, es wird auch sehr blutig und ist auch brutal und aber auch lustig halt die ganze Zeit. Großartig von Brad Pitt gespielt, diesen Bare Knuckle Fighter, auch aus der Zeit, wo Brad Pitt halt noch einen gestählten Body hatte und wirklich ein Bild von einem Mann war. Spielt ihn aber halt mit so einem mit so einem Akzent oder ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, der spricht halt eigentlich eine ganz andere Sprache. nuschelt da immer irgendwas vor sich hin. Ich habe den Film diesmal auf Englisch geguckt, auf Deutsch kannte ich ihn schon. Und es ist im Deutschen ja auch so gemacht, dass du ihn halt nicht verstehst und im Englischen ist es auch so, du kannst da immer so zwischendurch mal erahnen, dass da so 3-4 Wörter sind, dann mal Englisch, wo man was versteht und da den Rest, den verstehst du einfach nicht. Und es geht den anderen Figuren in dem Film aber auch so. Also es gibt dann irgendwann so eine Verhandlung zwischen Brad Pitt und Jason Statham, wo dann auch die drehen sich dann jeweils zu ihren Leuten weg und so, hast du irgendwas verstanden von dem, was der da gesagt hat? Dreht er sich wieder um, ja, ist in Ordnung, können wir so machen. Nichts verstanden, was er da gerade vereinbart hat. Und naja, jedenfalls am Ende läuft es dann halt so, dass Jason Statham dann eben die Brad Pitt-Figur als Ersatzboxer nimmt, weil der hat halt seinen Boxer umgehauen. Der muss offensichtlich gut sein. Und der soll sich dann halt in solchen abgekaterten Boxkämpfen, irgendwie soll er in der 4. Runde K.O. gehen, aber da hat er halt keinen Bock drauf. Und das führt dann halt zu allerlei Verwicklungen. Und wirklich toll, ähnlich wie in Lock, Stock and Four Smoking Barrels, dem anderen Guy Ritchie-Film aus der ähnlichen Ära, der ist 2 Jahre vorher rausgekommen, der andere. Und ist das hier auch so. Es ist lustig, es ist total weird, es ist komplett durcheinander. Man muss viel aufpassen, damit man alle von diesen ganzen verworrenen Handlungssträngen mitbekommt. Aber am Ende kommt es irgendwie zusammen und das ist einfach eine tolle Art, die Guy Ritchie da hatte, Filme zu machen. Und ich hatte den sehr in positiver Erinnerung und ich hatte ihn noch nie auf Englisch gesehen. Und deshalb stand der auf meiner Watchlist drauf, dass ich den nochmal gucken wollte und zwar unbedingt auf Englisch. Und jetzt habe ich das nachgeholt und das hat sich gelohnt. Den sollte man mal wieder gucken. Also wenn man den schon vielleicht auch irgendwann mal gesehen hat, und der ist ja jetzt wie gesagt auch schon 17 Jahre alt, da ist es bei den meisten wahrscheinlich länger her. Und es schadet nicht, den nochmal rauszuholen. Der macht einfach direkt wieder Spaß. Ich fand den
okay. Ich meine, ich hätte ihn irgendwann mal auch gesehen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich ihn gesehen habe. Und da hat er mir nicht gefallen. Also ich mochte ihn nicht so richtig.
Echt nicht?
Aber vielleicht war ich auch in der falschen Stimmung.
Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn man den nur so halbherzig mit so einem halben Auge guckt, weil man vielleicht noch irgendwas nebenher macht oder nicht ganz wach ist oder sowas in der Art, dass du dann sehr schnell die Übersicht verlierst. Ach, und ja, könnte ich mir vorstellen, dass es für dich, der du ja dauernd Gesichter vergisst, schwierig sein könnte, weil es sehr viele Figuren sind, die irgendwie miteinander interagieren und manche kommen nicht so wahnsinnig oft. Und dann wird halt immer erwähnt, dass der mit dem und der hat dem doch gesagt und so weiter und dann muss man halt schon aufpassen und dranbleiben. Weil wenn er dich mal abgehängt hat, dann ist es halt nur noch Geschwurbel, dann hat es halt keinen Sinn mehr, was da passiert.
Okay, insofern muss ich ihn auch nicht gucken.
Ja, oder du musst halt wirklich wach und aufmerksam sein. Dann, ich will dir ja nicht absprechen, dass du das schaffen kannst. Aber ich könnte mir halt vorstellen, das ist definitiv nichts für nebenher. Also das, außer man kennt ihn halt schon und will nur die lustigen Szenen sehen, das könnte dann vielleicht funktionieren. Ja. Zwischendrin frisst ein Hund so ein Quietsch-Spielzeug am Stück und dann quietscht der Hund immer, wenn er bellt. so ein Quatsch passiert da halt.
Ja, okay.
Ja.
Ja, so ein Hund kann ich mir schon eher merken. Das fällt mir
an. Der Hund wird dann auch noch wichtig, also definitiv.
Okay.
Ja, das war meine kurze Besprechung zu
Snatch. Billy Talent wollte ich sagen. Nee,
was? Genau. Snatch. Nicht zu verwechseln mit Snitch, den hatten wir tatsächlich, es wurde hier im Chat gerade erwähnt.
Ja.
Den hatte ich neulich besprochen, das war irgendwie Dwayne The Rock Johnson.
Mhm.
Und ich, genau. Ich streiche den letzten Teil vom Satz, das war Dwayne The Rock Johnson und irgendwelche Leute im so Baubusiness oder sowas mit Drogen, Grenze, Mexiko, Border Wall und so, ihr wisst schon.
Ja, genau.
Hast du gesehen, ich glaube, habe ich das richtig gesehen, Dwayne The Rock Johnson hat sich irgendwie einen Finger gebrochen oder so und hat so ein Instagram-Video gemacht, wo sein Finger so komisch absteht?
Nein,
das also war ich so ein bisschen nicht scary.
Wieso verfolgst du Dwayne The Rock Johnson auf Instagram?
Warum nicht? Der macht total lustige Videos.
Also, okay. Gibt es eigentlich einen Instagram-Account vom Sneakbird?
Nee, ich glaube, jeder von uns hat einen, gell? Also jeder hat einen eigenen, aber
ja.
Also wir beide haben einen eigenen. Christoph hat, glaube ich, keinen. Claudia auch nicht, oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
Also ich wüsste jetzt von keinen. Aber nee, der Sneakbird hat keinen eigenen. Was sollte er auch groß posten? Er postet ja auch auf Twitter so gut wie nie Bilder. Also warum?
Ja.
Ja. Nee, also das hatte ich irgendwie durch Zufall gesehen und das sah echt so ein bisschen fies aus, weil irgendwie, also das, ich habe es da nicht weiter verfolgt. Vielleicht war das auch nur ein Witz oder ein Special Effekt oder so. Ich hab dieses Video gesehen, habe gedacht, oh, das sieht aber komisch aus und dann war ich aber unterwegs und konnte und dann habe ich es vergessen. Fiel mir jetzt gerade wieder ein, wo wir gerade The Rock hatten. Gibt's zu lachen.
Okay. Hast du sonst noch irgendwas geschaut?
Nee, ich war ja, nee, außer YouTube, wo später noch zu kommen, habe ich, glaube ich, nichts mehr gesehen. Okay. Also ich freue mich jetzt halt auf Rogue One, ich habe den ja im Kino nicht sehen können, das war ja genau, der kam ja kurz nach der Geburt unserer Tochter raus,
ja.
Da war natürlich Kino nicht wirklich auf dem Zettel und ist es ja jetzt noch nicht so richtig und ich hatte die Blu-ray bestellt. Und die Blu-ray würde geliefert am, ich glaube, 4. Mai.
Kann sein.
Und dann plötzlich haben jetzt kürzlich auf Twitter alle Leute irgendwie geschrieben, ja, hier Rogue One, Hashtag Star Wars, bla. Und Fotos gepostet, wie sie auf irgendwie Füße auf dem Tisch und auf dem Sofatisch und hinten ist das Star Wars-Dings auf der Leinwand zu sehen. Und dann dachte ich halt, wieso gucken die das alle? Haben die alle irgendwelche Bootleg-Copies oder so, bis mir dann klar geworden ist, in den Verleihportalen gibt's ihn jetzt schon. Also man nicht Verleihportalen, sondern in den Online-Streaming Kauf-Dings, also bei iTunes zum Beispiel und wahrscheinlich auch in vielen anderen von diesen Shops, kannst du ihn jetzt kaufen.
Ach so.
Aber die Blu-ray gibt's noch nicht. Also wenn du die kaufst, dann musst du noch bis Anfang Mai warten, also noch locker mindestens jetzt eine Woche oder ein bisschen länger sogar. Und das war mir nicht klar. Und jetzt bin ich natürlich so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, das ist so ein Film, den hättest du schon gerne so in der 30 Gigabyte Version. Wenn du ihn jetzt bei iTunes kaufst, dann ist so eine 5 Gigabyte Fassung. Da, das sieht man vielleicht in der einen oder anderen Szene schon. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Die anderen Star Wars Dinger habe ich halt alle auf irgendeinem Disk-Format rumstehen. Manche sogar noch auf VHS. Da müsste man ihn eigentlich schon daneben stellen, auch wenn ich eigentlich keine Rohlinge mehr kaufe. Für Star Wars würde ich eine Ausnahme machen. Auf der anderen Seite juckt es mir in den Fingern, ihn jetzt da zu kaufen und zu gucken.
Mhm.
Aber
ja, dann hoffen wir, dass eure Tochter mal euch einen Film schauen lässt.
Das wäre sehr nett von ihr, wenn sie das machen würde.
Kannst du mal in Verhandlungen treten?
Ja, ich hab ihr gestern schon vorgeworfen, dass sie in einer mir unverständlichen Sprache spricht und wie lange sie das noch durchhalten möchte. Ihre Antwort lautete
ach so.
Ja, ja. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen weiter forschen, was das heißen sollte.
Mhm.
Ich nehme an, sowas wie leck mich am Arsch, ich mache, was ich will. Oder so, in der Art.
In dem Alter flucht die schon? Naja.
Ich würde es hoffen, ja.
Ist deine Tochter.
Ich hatte neulich von jemandem gehört, da hieß es, das Kind geht jetzt in den Kindergarten und da kam es wieder und hat Scheiße gesagt und sie hätten ihr eigenes Kind fast nicht wiedererkannt. Da musste ich ein bisschen lachen und dachte mir, wenn mein Kind in den Kindergarten kommt und nach 2, 3 Wochen, Monaten in dem Kindergarten nicht zurückkommt und Scheiße sagt, dann gehe ich in den Kindergarten und beschwere mich. Das lebt in Frankfurt, das muss doch mal was fürs Leben lernen. Also was bringen die denen dabei,
genau,
wenn das nicht zurückkommt und Scheiße sagen kann?
Ja. Sehr schön. Ich habe auch sonst nichts weiteres geschaut. Ich habe meine Zeit dann doch ins Thimbleweed Park versenkt.
Oh, du Glücklicher. Ich kam nicht mehr dazu.
Ah.
Wo bist du jetzt?
Ich bin jetzt im vierten Teil.
Okay. Ich glaube, ich war am Anfang vom dritten.
Ja, okay. Das heißt, du musst jetzt gerade irgendwie dich intensiver mit der Mordaufklärung befassen.
Ja, genau. Das war, glaube ich, diese Title Card, die da eingeblendet wurde, irgendwie die
Ermittlungen.
Ich weiß nicht mehr, was da stand.
Ja. Und, ja, ich habe hab erfolgreich ermittelt und verhaftet.
Du hast jemand, das heißt, du weißt, wer es war? Oder war der es dann vielleicht am Ende gar nicht? Oder darfst du es nicht sagen?
Das weiß ich noch nicht.
Ja.
Also im Moment habe ich ihn verhaftet. Dieser Verhaftungsotron hat gesagt, der ist es. Und dann ist der Sheriff Reno ist dann losgegangen und hat ihn abgeholt.
Mhm.
Ja.
Und hat er jemanden abgeholt, der auch einen Sprachfehler hat?
Nein.
Okay, das hätte ich
nein,
sehen wollen.
Person mit den Sprachfehlern. Da gibt es ja keine, die tauchen ja nicht doppelt auf.
Ja eben, das sage ich ja. Das hätte ich auch sehen wollen, wie er das macht.
Ja, nee.
Ja.
Aber es gibt eine Szene, wo eine Person mit einem Sprachfehler plötzlich ganz kurz mal den anderen Sprachfehler hat.
Ja, die hatte ich schon, ja. Die war auch relativ am Anfang, oder?
Okay, dann taucht später nochmal auf.
Okay.
Ja.
Ja. Einmal ist dieser eine Typ, dieser Corona, wie heißt das auf Deutsch?
Rechtsmediziner.
Ah, genau. Der taucht ja immer in so creepy Situationen auf. Was ist dir das mal aufgefallen? Also einmal liegt er ja auf dem Tisch.
Oh ja, das war fies.
Und schläft. Ganz
schön erschreckt.
Und dann gibt's nochmal, war ich später nochmal in dem Raum. Und dann bist du hinten in dem Raum, ist ja diese Automaten.
Mhm.
Und dann gehst du wieder nach vorne und da ist doch diese dunkle Treppenhausloch.
Ja.
Wo die Treppe nach oben geht. Und da guckte der ganz kurz so hinter der Ecke vor.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Und ging dann wieder weg und ich dachte so, da ist er. hab ich da hingeklickt, so suchen, gucken, look at und so weiter, all diese ganzen, damit der da, aber du kannst den da nicht rauslocken, der ist dann. Der guckt da nur einmal um die Ecke und dann ist er wieder weg.
Da sind so viele kleine Scherze drin.
Ja,
allein dafür lohnt sich schon Thimbleweed Park. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht hier.
Ja.
Wie heißt der Kerl? Ron Gilbert bezahlt uns ja nicht dafür.
Nee, aber du würdest sagen, es ist gut weitergegangen. Sind die Rätsel immer noch logisch?
Ja, super.
Also logisch.
Ich muss an einer Stelle muss ich mal nachgucken, weil ich irgendwie, ich wusste nicht so richtig, was ich tun soll.
Das ist ja eigentlich keine gute Situation.
Ja, genau.
Manchmal weiß man nicht, wie man es tun soll, aber man will.
Ja, oder wie, also so, ich hatte aber auch keine Idee, wo ich jetzt nochmal ansetzen könnte.
Ja.
Und dann war es halt wirklich so, irgendwie nur einen halben Satz gelesen, so, du nimmst das mit, so, ach ja, genau, das braucht, ach ja, okay. Und dann kommt so wasserfallartig, dass dann plötzlich es viel weiter geht und man rumläuft und dann, ach ja, und oh, später wird es echt stressig, wenn du 5 Leute zu steuern hast. Die dann, wo habe ich den jetzt wieder gepackt? Oh nee, der hat das mitgenommen. Oh ja, scheiße, muss der jetzt wieder mit dem Zeug darüber gehen? Ach, ist das doof.
Was mich genervt hat, ist, dass manche Sachen so, also ich weiß nicht, ob das später noch wichtig wird, aber zum Beispiel auf diesem Friedhof, wenn man da zu dieser Gruft laufen möchte, dass das so ein ewig weiter Weg ist.
Ja.
Selbst mit diesem Speedwalk, wenn du doppelklickst, laufen die ja doppelt so schnell.
Ja.
Dieser Weg alleine oben von der Straße runter, bis du hinten an der Gruft bist, da sind ja irgendwie 5 Bildschirme oder so.
Hm.
Und da frage ich mich immer, muss das denn sein? Also vielleicht gibt es einen Grund später noch, warum das so ist, aber du willst da hin, willst irgendwas ausprobieren, dann willst du irgendeinen Gegenstand benutzen, den der andere hat, dann musst du den da auch hinlatschen lassen. Und dann kommst du da an und dann stellst du fest, das hat nicht funktioniert, die Idee ging nicht, was du da vorhattest. Und dann muss mit beiden wieder zurücklatschen. Das ist so ewig lange Wege manchmal.
Mhm.
Das
wird besser.
Bitte?
Das wird besser.
Okay, sehr gut.
Also ganz kurz nach der Szene, wo du jetzt bist.
Okay, gut. Na dann, werde ich weitermachen.
Genau, Spiel weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, ich kam jetzt nicht dazu. Ich muss wahrscheinlich doch mal wieder meinen Laptop, ich habe es dann doch übrigens mal gemacht. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich nehme den Laptop jetzt nicht mit in den Zug, um das zu spielen. Im Zug habe ich dann trotzdem gemacht, ein paar Tage später. Oder beim vorletzten Mal habe ich das, glaube ich, gesagt. Nee, jedenfalls, das muss ich wahrscheinlich einfach mal wieder tun, weil hier daheim komme ich einfach im Moment nicht dazu.
Okay.
Ich glaube, der Zug ist dann im Moment der Ort der Wahl, wo ich am besten und am ruhigsten spielen kann.
Ja, das ist doch schön. Wo warst du eigentlich letzte Woche, als du nicht mit bei der Aufnahme warst? Du hast gesagt, dass du das Auto ausgeräumt hast. Das heißt,
euer, ja, wir haben den, Bus, wir haben unseren Bus zurückgeholt aus seinem Winterlager. Das ist ja einige hundert Kilometer entfernt, weil man hier im Rhein-Main-Gebiet leider nur sehr schlecht oder wahrscheinlich mit viel Geld wird es einfacher, aber für das, was, ja, also wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen spät angefangen zu suchen, um es kurz zu machen, wir haben hier kein Winterlager für unseren Bus, weil der auch mit dem Hochdach passt ja nicht in eine normale Garage, also ist das alles schwierig und ja.
Der muss halt schon schön trocken stehen und so.
Der soll schön trocken stehen, der soll, ja, am besten soll die Halle nicht nur trocken und also dicht sein, sondern sie soll auch so halbwegs, dass man sagt, man muss jetzt keine Sorgen machen, dass er da den nächsten Tag rausgestohlen wird. Mhm. Das wäre halt also schön, wenn die irgendwie auch halbwegs fest verschlossen wäre.
Und frostfrei wahrscheinlich auch.
Bitte?
Frostfrei oder ist das egal?
Frostfrei wäre jetzt nicht so tragisch. Also kalte Temperaturen schaden ihm nicht. Natürlich wäre es schön, wenn sie plusgrade halten würde, aber wenn es da drin minusgrade hat, das juckt das Auto nicht. Wichtig ist halt für uns, dass er im Winter, wenn das Salz auf den Straßen ist, dass er dann eben nicht auf der Straße ist, dass er das Salz nicht abbekommt, dass er nicht nass ist, feucht steht und dass er halt da in Ruhe überwintern kann, sicher, und dass er dann wieder rausgeholt werden kann, wenn das Wetter wieder schöner ist.
Mhm.
Haben natürlich clever gemacht jetzt zu Ostern, wo es dann gleich am nächsten Tag purzelten auf Facebook die ganzen Fotos rum, wo es bei irgendwelchen Leuten schneit. Hier in Frankfurt hat es das zum Glück nicht gemacht.
Echt?
Bei mir, zumindest habe ich nicht gesehen, aber wenn dann nur kurz.
Ja, so halt.
Und ja, jetzt ist er wieder da. Ich habe ihn dann auch gleich jetzt die Woche in die Werkstatt gebracht, wo er jetzt nochmal durchgecheckt wird, weil wir demnächst zu unserer großen Sommerreise aufbrechen.
Oh ja,
stimmt. Und dann zum ersten Mal mit Baby.
Wie war die, Bus. Die Busfahrt zurück Bitte? Mit Baby?
Erstaunlich gut, erstaunlich gut. Das war auch so ein Punkt, wo wir dann gedacht haben, okay, wenn wir jetzt demnächst eine große Reise vorhaben mit der Kleinen im Bus, dann wird es natürlich interessant zu wissen, wie sie auf längere Autofahrten reagiert. Und das hatten wir auch noch nicht ausprobiert. Sie ist hier in Frankfurt ein paar Mal mit so verschiedenen PKWs mitgefahren, aber nie länger als 30, 40 Minuten.
Okay.
Und da vielleicht mal zum Christoph runter nach Aschaffenburg. Das sind dann irgendwie so 35 Minuten Fahrt. Das war vielleicht so das Längste, was sie so gefahren ist bisher. Und da kannst du natürlich nicht sagen, okay, also man konnte sehen, du fährst los, sie pennt ein. Nach 35 Minuten kommst du an, dann wacht sie wieder auf. Was wir uns aber nicht wussten, ist, was passiert, wenn wir irgendwo länger fahren als ihre Schlafphase.
Mhm.
Wenn sie im Bus auf oder generell im Auto aufwacht und eben wir noch nicht da sind. Was passiert dann? Ja, also wird sie dann sofort unleidlich und ist sie dann zu beruhigen oder kann sie auch im wachen Zustand Auto fahren oder ist dann sofort die Fahrt beendet, weil du nur noch Gebrüll hast? Das wussten wir halt alles nicht. Und dann sind wir jetzt im allerbesten Osterverkehr mit richtig schönen Staus, mit drinstehen im Stau, mit Stauumfahrung und das volle Programm, im fast Dauerregen, ungefähr mit Pausen 7 Stunden unterwegs gewesen.
Mhm.
Und hat funktioniert. Also bisschen geleide mal zwischendurch, aber ansonsten im Großen und Ganzen.
Ja, sie ist ja schon hart festgegurtet dann da hinten.
Ja gut, aber brüllen kann sie halt trotzdem. Also
ja, nee, deswegen, weil wenn sie
ja, klar,
zu Hause auf ihrer Matte liegen kann und da rumkrabbeln oder schieben oder drehen oder was auch immer, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du da festgepinnt bist.
Ja, das merkst du dann auch. Irgendwann versucht sie dann, sich zu strecken und merkt dann halt, dass das nicht geht, weil die sitzen ja dann in so einer eigenartigen, ja, die Füße sind höher als der Bob ist. Der Bob ist der tiefste Punkt. Sind ja halt in so einer eigenartigen Haltung drin, so wie so ein...
Wie beim Podcasten.
Ja, genau, so ein Liegestuhlartige Geschichte. Und dadurch, dass dieser Gurt den Arsch da unten in dieser Kuhle drin hält, kannst du dich halt nicht mal strecken. Ja, du kriegst die Füße nicht ausgestreckt, du kriegst den Körper nicht gerade. Und das wollte sie dann irgendwann. Und dann merkst du, wie dann dieses kleine Kind da so, so drin. Und dann wird kurz danach wird man halt unleidlich, weil man merkt, dass man nicht kann, wie man will. Und dann gibt's ein bisschen Gebrüll. Und fährst du halt den nächsten Parkplatz runter, legst dir mal irgendwie auf die Rückbank glatt hin, da, dass sie sich da strecken kann, nimmst sie auf den Arm, läufst ein bisschen rum. Und nach einer halben Stunde fährst du weiter und dann pennt sie meistens gleich wieder ein.
Ja. Wenn man es nicht eilig hat, dann kann man es locker machen.
Eben, genau. Und es lief erstaunlich gut.
Sehr gut.
Ich sag, wir waren über 7 Stunden unterwegs, knapp drüber, mit inklusive der Pausen. Und wenn das ein Ausblick darauf ist, was man im Urlaub so machen kann, was man für Tagesetappen fahren kann, dass man mal sagen kann, okay, wir können heute mal 5-6 Stunden anpeilen als Fahrzeit. Und wo wir dann sind, werden wir sehen. Aber da kommt man ja mal voran. Also da kann man ein bisschen was, da kann man ja mit arbeiten.
Ja, sehr schön. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, von unterwegs Nachrichten von dir zu bekommen.
Das bin ich auch gespannt. Wir werden mal schauen, wie wir das organisieren. Ich bestelle mir gerade eine SIM-Karte, die europaweit funktioniert.
Ja, sehr gut. Studio Link aufs Handy und dann.
Ja, ja, irgendwie so.
Müsste gehen. Sehr schön. Das ist gut. Ich habe gestern an einem Cocktailkurs teilgenommen.
Mhm.
Also nicht als Teilnehmer teilgenommen, sondern als sozusagen Instructor.
Ich habe mich jetzt auch gewundert. Da hättest du ja irgendein besonderes Thema haben müssen, dass du da jetzt noch
als Tequila Schüler oder so. Nee, ein Freund von mir hat eine Cocktailschule in Frankfurt Höchst und hatte mich die Woche angeschrieben, hat gemeint, so hier, du hast du vielleicht am Wochenende Zeit, mit mir Kurs zu geben, weil mir sind die Leute abgesprungen und dann bin ich da schnell eingesprungen.
Okay.
Ja, und war sehr schön. Also waren irgendwie 31 Leute. Der hat da so eine kleine Bar also seine Cocktailschule ist in so einem Kellerraum, aber sehr groß, sehr cool gemacht, schön eingerichtet, große Bar, viele Flaschen natürlich. Und sind Leute gekommen, gab es erstmal schön einen Begrüßungsdrink, weißt du, so ein bisschen was mit Sekt und einem Espuma obendrauf. Total abgefallen, Leute waren da schon begeistert. Dann hat er sehr schön Grundlagen vermittelt, also so ein bisschen die Herkunft des Wortes und so weiter. Dann hat er über die verschiedenen Zubereitungsarten gesprochen, shaken, rühren, im Glas bauen, quasi, also eingießen, Blender und sogar Spindle-Blender, also Mixer, der große und so ein Stabmixer. Und dann ging es eigentlich darum, dass die, also dann hat er noch so 2 Freiwillige rausgesucht, die dann jeweils einen Drink gegeneinander in Anführungsstrichen vorgemacht haben. Einmal Martini-Cocktail gerührt und einmal geschüttelt. Und ein Kaipi, einmal so klassisch, wie man sich das so vorstellt, mit braunem Rohrzucker und kräftig gemaddelt. Und er hat ihn dann halt, und Pitu, und er hat ihn halt mit einem schönen Cachaça gemacht und die Limette ein bisschen anders bearbeitet, hellen Rohrzucker genommen und so. Und dann durften alle mit dem Strohhalm so die beiden Drinks gegenseitig gegeneinander probieren und war halt auch sehr spannend, da eben so ein bisschen Sensorik noch mit reinzubringen. Und dann war es so, dass die Teilnehmer sich dann selber Drinks machen konnten und wir beide das quasi nur noch so ein bisschen moderiert haben und betreut haben. Es gab 5 Arbeitsstationen. Und dann hat's halt eigentlich immer so 2 Leute, die gerade an der Arbeitsstation waren oder an jeweils einer Arbeitsstation waren und sich dann einen Drink gemacht haben. Also manche kamen und haben gesagt, oh, ich möchte jetzt einen Mai Tai. Und dann hast du halt mit denen Mai Tai gemacht. Und manche haben halt gesagt, oh, ich möchte jetzt was Fruchtiges oder ich möchte was in die Richtung. Und ja, war cool. Wir haben die dann halt auch, haben echt spannende Drinks mit denen gemacht. Old Cuban und was weiß ich, also so richtig coole fancy Sachen. Das war echt sehr schön. Richtig Spaß gemacht. Das ging so von um 3 bis um 8 ungefähr. Und um 9 macht er dann immer so ein Speakeasy, nennt er das. Da macht er quasi seine Cocktailschule für einen Abend als Bar auf. Und dann kommen da Gäste und da habe ich dann auch noch bis Mitternacht so mitgeholfen, ein paar Drinks gemacht, ein bisschen Service gemacht, gespült, also weißt du, so Gläser hinter in die Spülmaschine gebracht und so. Hat richtig Spaß gemacht, ja, war sehr schön.
Ja, cool.
Ja, also.
Ja, ich hatte neulich mal die Anfrage von einem, von jemandem, der, jetzt muss ich vorsichtig sein, also ich wurde gefragt, jemand wollte an jemand anderen einen Cocktailkurs verschenken.
Mhm.
Und ich wurde gefragt, ob ich eine Cocktailschule empfehlen könne.
Ach so.
Und da stand ich tatsächlich auf dem Schlauch. Natürlich gibt es hier in der Gegend ein paar, aber ich hätte jetzt keinerlei Handhabe gehabt, irgendwie in irgendeine Bewertungsskala zu setzen, um zu sagen, da kann man hingehen und da lässt man die Finger von. Insofern ist es jetzt interessant zu hören,
ja,
dass du jetzt einen weißt, wo man sagen könnte, okay, den kann man empfehlen, da kann man genau Leute hinschicken.
Ja, das beim Markus Kern Inlife Cocktailschule ist das.
Ja. Also. Sehr gut. Also die Gelegenheit, wo ich gefragt wurde, ist mittlerweile verstrichen. Der Geburtstag, um den es da ging, für diesen Geschenkanlass, ist lange gefeiert. Die Messe ist gelesen, aber kann man ja mal im Hinterkopf behalten, wenn man wieder gefragt wird zu dem Thema. Ich habe dann auch gedacht, so ja, ich könnte es ihm beibringen, aber eine Cocktailschule habe ich nicht und einen Kurs biete ich auch gerade nicht an. Und ja, eine empfehlen kann ich auch nicht.
Ja, also für im Freundeskreis oder so kann man das ja schon mal machen, aber wenn es dann irgendwie ein offizielles Geschenk werden soll und man die Leute auch gar nicht mehr kennt, dann finde ich es auch komisch, wenn man sich da.
Also ich hätte den zu beschenken, den kenne ich sehr gut, aber
okay.
Es sollte halt ein Geschenk von dieser anderen Person sein und dann passt die Konstellation nicht mehr. Was willst du da noch?
Ach so, okay.
Wie willst du das machen?
Ja, gut, dann passt es nicht. Aber sonst, naja, geht es schon, hat man schon mal ja mal gemacht oder so.
Ja.
Ja.
Naja, gut, also Cocktailschule, wunderbar. Ansonsten habe ich, was haben wir noch gemacht? Ich habe YouTube geguckt. Du hast mich ja in dieses Gentleman's Gazette-Ding rein. Wir hatten ja vor zwei Sendungen die Fashion Show. So nenne ich die jetzt mal. Und da hattest du ja Gentleman's Gazette empfohlen.
Ja.
Ich habe mich jetzt in dieses Rabbit Hole begeben. Ich glaube, ich habe schon mehrere Dutzend Videos davon weggeguckt.
Mhm.
Ich kann ja jetzt auch gar nicht sagen, welche. Ich habe da einfach mein YouTube-DL draufgeworfen und habe da einfach mal so 10 von diesen Playlists einfach runtergeladen. Mhm. Und habe die ganzen Videos dann zum Großteil auf mein iPad gesynkt und habe dann einfach wahllos immer geguckt und was mich interessiert hat und gucke jetzt so lange, bis der Ordner leer ist. Ich lösche dann immer das Video, wenn ich es gesehen habe und dann wird aus der Restmenge wieder einfach das nächste gepickt und weitergeguckt.
Ja.
Seine Aussprache regt mich ein bisschen auf.
Okay.
Nicht, weil er schlechtes Englisch spricht, sondern weil er so eine eigenartige Art hat, englische Wörter manchmal auszusprechen und weil ich das Gefühl habe, dass er so eine Art hat, Wörter zu schnell zu sprechen und Wörter wegzunuscheln oder so Buchstabenkombinationen, die er beim Aussprechen nicht mag, zu zernuscheln.
Ja.
Das finde ich, also ich finde es ein bisschen anstrengend.
Und sag mir das immer bitte so nicht, weil wenn ich das mal gemerkt habe, dann geht das nicht wieder weg.
Okay, Entschuldigung.
Ja.
Was mir auch klar geworden ist irgendwann, ist, dass das ja auch irgendwie ein Werbekanal ist für Dinge, die ihr verkauft, gell?
Ja. Also gibt es auch manche Videos, die ganz deutlich da drauf sind.
Ja.
Also wenn er erklärt, wie er so ein Boutonniere, also diesen Blumenanstecker macht, das ist natürlich schon ein bisschen dick. Wenn er sagt, hier, guck mal, die Krawatte, die du hier siehst, die kannst du auch bei uns im Shop kaufen, das ist ja noch was anderes.
Ja, wenn er dann seine Shop-Krawatten an, hat er einmal so einen Screenshot von seinem Shop eingeblendet. Ich war da jetzt nicht drauf gewesen, aber dieser Screenshot zeigt er dann irgendwie, dass die Krawatten so im Schnitt $155 das Stück kosten.
Ja.
Da bin ich kurz hinten übergefallen.
Die Sachen, die er hat, sind alle sehr teuer.
Ja.
Also ein Pocket Square, also so ein Einstecktuch, kostet halt $40 bis $50 plus Versand. Und Versand nach Deutschland kannst du echt, also.
Ja gut, es geht ja nicht darum, es jetzt bei ihm zu kaufen, aber so also generell, also auch wenn ich in Amerika wäre, weiß ich nicht, ob ich ein Pocket Square für $40 oder 50, gut, für, das ginge jetzt vielleicht noch, aber eine Krawatte für $155.
Das ist absurd.
Selbst wenn die aus Seide ist, das ist wirklich krass teuer.
Mhm, das finde ich auch.
Also ich würde auch hier in Deutschland, wenn jetzt der Versand meinetwegen kostenlos wäre, keine Krawatte für $155 kaufen. Ich ich habe auch ein paar für vielleicht 50 oder so.
Ja.
Und das finde ich dann aber auch okay. Es ist nur ein Stück Stoff, was 1,50 Meter lang ist und 6 Zentimeter breit. Also man musste auch die Kirche im Dorf lassen.
Ja. Ja, und ansonsten, auch die anderen Sachen, die er hat, sind.
Also die Tipps, die er hat, sind schon ganz okay. Wobei gerade die Sendung zu so, wenn er Schuhe im Thema im Bereich Casual so bespricht, diese Schuhe, die er da im Casual-Bereich, wenn er da seine Jeans pinrollt oder so, da möchte ich im Strahl brechen. Wenn ich die Dinger sehe, die würde ich im Leben nicht anziehen. Keinen davon.
Die Loafers.
Ja, diese Loafers und die ganzen anderen, die er da hatte, irgendwie in einem Video hat er mal irgendwie so 5, 6, 7 Sorten Schuhe, die man da irgendwie tragen kann. Okay. Finde ich alle grotesk grausam.
Ja, manche Sachen sind ein bisschen seltsam. Die sind dann vielleicht auch eher für den amerikanischen Markt als für den deutschen.
Ja, aber ansonsten so die ganzen klassischen Tipps, wenn er so hingeht, was weiß ich, auch die, er hat ja so eine Hassbeziehung zum Windsor-Knoten.
Ja, auch so, ah.
Und die ganzen Knoten, die er bevorzugt, die er so toll findet, die finde ich alle fürchterlich. Aber nichtsdestotrotz finde ich die ganzen Informationen, wenn er dann sagt, was weiß ich, der geht gut mit dem, das macht man dazu, das ist ein No-Go. Und er sagt ja dann auch immer dazu, if you like the style, go for it. Und wenn er dann aber immer kommt, I prefer bla, dann denke ich mir immer, aber ich nicht. Und also an ganz vielen Stellen widerspreche ich einfach seinem Geschmack, aber das ist dann halt auch Geschmack, das ist ja dann auch okay so. Ja.
Ja.
Gut. Also ich
bin ja, also ich, trotzdem. Ich habe auch so manchmal meine Reibungspunkte mit ihm, aber ja. Ist gute Inspiration.
Das definitiv. Und ja, ich werde mich da auch weiter rein in das Rabbit Hole, das du mich da reingeschubst hast, ja. Werde ich mich jetzt noch weiter selber reinbuddeln.
Es tut mir auch nicht leid.
Das muss es dir auch nicht. Gut. Dann sind wir durch unsere Themenliste durch. Und
ja.
Im Livestream waren heute durchaus mal ein paar Leute. Das ja, war nett.
Sehr schön.
Das war schön. Wir danken fürs Zuhören. Auf sneakpod.de könnt ihr dann natürlich die Kommentare zur Sendung loswerden und uns in noch mehr YouTube-Rabbit-Holes reinstoßen, wenn ihr gute Empfehlungen habt. Ansonsten auch Kommentare zu den beiden Filmen abgeben. Oder ihr könnt über Twitter und Facebook mit uns in Verbindung bleiben. Was auch immer noch einige Leute machen, ist dieses Dings-Hashtag, ihr wisst schon, was ich meine, benutzen. Das ist immer noch gerne genommen, immer gerne senden. Und ansonsten nächste Woche wieder einschalten zur 486. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Liebe Live-Hörer, wir müssen auch sofort hier raus. Es kommen jetzt noch ein paar Minuten Musik und dann beenden wir diesen Stream. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Tschüss. Tschüss.